Ist es nicht sehr erstaunlich, was da in dieser Apostelgeschichte geschieht? Da erlebt die gerade entstandene Gemeinde Jesu Christi, wie sie massiven Gegenwind kriegen, wie sie richtig unter Stress gesetzt werden. Und sie beten nicht etwa dafür, Herr, schenk Gnade, dass die Anfechtung aufhört, sondern sie beten eigentlich eher genau andersrum. Gib uns Kraft, dass dein Wort zum Zuge kommt, dass deine Wunder geschehen und die Leute merken, dass du der Herr bist. Sehr erstaunlich. Am letzten Sonntag habe ich euch zu diesem Bild und zu diesem Bibelwort eine Predigt gehalten. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das Bild, das ich dazu rausgesucht habe, war einfach zu gut, das musste einfach sein. Es hat Schmunzeln ausgelöst, heute Morgen auch wieder. Ja, man sieht es förmlich, dieser kleine Bengel da hat viel zu große Oberarme, aber er hat Spaß dabei. Der kleine Kerl hat Kraft. Ja, wer hätte es gedacht? Toll. Ich finde, besser kann man das nicht darstellen. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Vielleicht hat ja am letzten Sonntag auch der eine oder andere gesagt, na ja, lieber Pastor, es ist ja alles schön und gut, wenn Gott in meinem kleinen und schwachen Leben sich als stark und mächtig erweisen will. Aber hey, deshalb stehe ich trotzdem in der entscheidenden Situation, wenn es, wie man so sagt, spitz auf Knopf steht, erstmal mit schlotternden Knien da und denke mir, wie um alles in der Welt mache ich das jetzt? Das war ja auch die Situation in Apostelgeschichte. Massiver Gegenwind, große Konfrontation. Und wie machen wir das jetzt? Heute geht es also um die Frage, woher kommt denn dann der Mut, sich der Herausforderung zu stellen? Das eine ist ja schön, wenn ich die Verheißung habe, Gott ist in den Schwachen mächtig, na toll, aber woher kriege ich den Mut, das auch zu tun? Woher kommt der Mut, nach der Niederlage oder mitten im Problem eben nicht einzuknicken, sondern hier stehe ich und kann nicht anders? Wie geht das? Dazu ein kleines Beispiel. Stellt euch ein Kind vor, beim Spielen draußen, vielleicht beim Schaukeln oder beim Fahrradfahren. Das Kind ist hingefallen und hat sich das Knie blutig geschlagen, okay? Also mir als Kind ist das dauernd passiert. Ich hatte im Sommer immer blutige Knie, durchgehend. Was passiert dann? Es blutet. Okay, das tut weh. Ja. Das ist ein blödes Gefühl. Ja. Das Kind brüllt und rennt zu Mama. Könnte passieren. Was macht Mama? Mama nimmt das Kind auf den Schoß, tröstet. Da wird ein bisschen gekuschelt. Vielleicht gibt es ein buntes Pflaster auf das kaputte Knie. Jetzt wird es interessant, wie geht die Sache dann weiter? Was passiert, wenn das Kind nicht mehr brüllt, wenn das Knie aufgehört hat zu bluten? Was passiert, wenn die Mutter das Kind eine Weile getröstet hat? Was passiert, wenn das zur Ruhe gekommene Kind nach einer Weile, wenn es genug gekuschelt hat? Was passiert dann? Jetzt gebt mal bitte eine Antwort hier aus dem Publikum. Was passiert dann? Was würdet ihr sagen?
Geht wieder raus.
Geht wieder raus. Okay?
Spielt weiter.
Spielt weiter? Auf dem Schoß von Mama? Weitere Vorschläge? Ich vermute mal ganz stark, irgendwann ist dem Kind das auf dem Schoß von Mama zu langweilig und hopp, ist es weg und spielt weiter. Irgendwann hüpft es runter von Mamas Schoß, geht wieder raus in den Garten und spielt weiter. Was haltet ihr davon? Ist das gut? Was würdet ihr sagen? Ist das gut? Ja? Okay, ist gut. Ist das vielleicht leichtsinnig? Ist das vielleicht unüberlegt? Ist das gefährlich? Weil da draußen im Garten ist immer noch die Schaukel und das Fahrrad und die anderen Sachen, die gefährlich sind. Ich sag mal, natürlich ist das normal, dass das Kind nach einer Weile, wenn die Sache sich beruhigt hat, wieder rausgeht und weiterspielt. Na klar doch. Aber jetzt wird es erst richtig interessant. Welche Schlussfolgerung zieht das Kind aus dieser Erfahrung, dass es sich da das Knie blutig geschlagen hat? Denkt das Kind jetzt, Schaukeln ist viel zu gefährlich, man kann da runterfallen, ich lasse das besser bleiben. Ich sollte das nie wieder tun. Oder Radfahren, meine Güte, Radfahren, das ist nur was für Lebensmüde, da bist du sowieso so gut wie tot. Denkt das Kind sowas, was meint ihr? Kommt drauf an. Oder sagt das Kind, Moment mal, ich bin beim Fahrradfahren hingefallen, habe mir das Knie blutig geschlagen, das war jetzt richtig doof. Ich ärgere mich. Da bin ich wohl doch zu schnell durch die Kurve geflitzt. Hätte ich nicht gedacht, dass das bisschen Laub auf der Straße so glatt sein kann. Oder der Sand, der da lag, meine Güte, da hat es mich sowas von reingehauen. Gut, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Nächstes Mal muss ich besser aufpassen um beim Fahren. Merkt ihr was? Welche Schlussfolgerung zieht das Kind aus der Erfahrung? In dem einen Fall ist das Kind frustriert und entmutigt und es bleibt womöglich dauerhaft frustriert oder sogar verzagt. Im anderen Fall hat das Kind zwar Schmerz erlebt, sich ein blutiges Knie geholt, musste denselben Rückschlag verkraften, aber es zieht ganz andere Schlussfolgerungen daraus. Es reagiert nicht mit Rückzug auf die vermeintlich total sichere Seite, sondern es bleibt zuversichtlich und mutig. Es bleibt sogar risikobereit. Ich werde trotzdem weiter Fahrrad fahren. Ich kann das. Ich mache das. Ihr Lieben, dazu haben wir ein besonderes Bibelwort aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Können wir jetzt mal angucken, da steht es. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und ihr Lieben, an dieser Stelle bin ich sicher, möchte uns der Herr ein paar wirklich sehr wichtige Aha-Effekte vermitteln. Der erste wichtige Aha-Effekt, den ich euch wünsche, ist der: Verzagtheit kommt nicht von Gott. Wenn ihr die ganze Predigt vergesst und diesen einen Satz nicht vergesst, dann habt ihr das Richtige mitgenommen. Verzagtheit kommt nicht von Gott. Das muss man sich mal richtig rot unterstreichen. Ich weiß, wir vorsichtigen Deutschen versuchen immer ganz fix, uns selber die Verzagtheit als schiere Vorsicht zu verkaufen. Vorsicht ist ja gut, ihr wisst ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Aber ist das so? Nach dem Motto, ich weiß gar nicht, was du willst, ich will doch bloß nur keine Überraschung erleben. Ich will auf alles vorbereitet sein. Ich weiß lieber im Voraus, was da alles auf mich zukommt. Also warte ich erstmal ab. Also überlege ich erst dreimal, bevor ich irgendetwas anfange zu tun. Kennt ihr solche Gedanken? Ihr Lieben, Verzagtheit kommt nicht von Gott. Denn die Verzagtheit rechnet in aller Regel, oder sagen wir vielleicht, die Verzagtheit rechnet immer mit der schlechteren Variante von zwei Möglichkeiten. Die Verzagtheit sieht hauptsächlich die Probleme und die Gefahren und gar nicht so sehr die Chancen in dem, was da vor einem steht. Noch schlimmer, die Verzagtheit hat kaum das Selbstbewusstsein und den Mut, um zu sagen, hey, ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich werde das jetzt mal ausprobieren. Und dann schauen wir mal, wie es geht. Dann lerne ich das eben. Das muss dann nicht alles sofort perfekt klappen. Dazu mal ein anderes Beispiel. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von so einem besonderen Vogel. Ich hoffe, man sieht das. Das ist so ein Origami-Schwan, diese tolle japanische Papierfaltetechnik, okay? Hat jemand schon mal so einen Schwan gefaltet? Wisst ihr, wie das geht? Ein paar Leute nicken. Ich oute mich mal als Nicht-Origami-Falter. Ich hab's da echt nicht mit. Ich habe da auch nicht die Geduld für. Aber was ich damit sagen will, es gibt diese tolle japanische Papierfaltetechnik mit dem Origami. Man kann diese tollen Schwäne falten, wunderbar. Wie macht man das? Man besorgt sich Papier, man besorgt sich eine Gebrauchsanleitung und dann fängt man an. Gut, der erste Origami-Schwan, den ich falten würde, würde vermutlich aussehen so etwa wie ein fliegender Dinosaurier. Bestenfalls. Nicht so gut. Beim zweiten Origami-Schwan würde man vermutlich schon mal sehen, okay, das soll ein Origami-Schwan sein. Und beim dritten oder vierten Origami-Schwan würde man sagen, hey, das ist ein echt toller Origami-Schwan. Sieht gut aus. Und mit der Zeit wirst du immer besser in dieser Papierfaltetechnik und wer weiß, irgendwann machst du diese High-End-Objekte, die richtig für Fortgeschrittene sind. Super. Was will ich damit sagen? Der Verzagte würde nie anfangen, einen Origami-Schwan zu falten, weil er sich sagt, ich kann das nicht. Das ist viel zu schwierig für mich. Ich habe sowas noch nie gemacht. Oder der Verzagte tappt von vornherein in diese bekannte Perfektionismusfalle und er sagt, meine Origami-Schwäne sind bestimmt nie gut genug. Also fange ich gar nicht erst an. Merkt ihr, wo das hinführt? Auf die Weise wird der Verzagte nie einen Origami-Schwan falten. Klappt nicht. In der Lutherbibel wird dieses Verhalten der Verzagtheit mit Furcht übersetzt. Ja, tatsächlich, es gibt so eine generelle Lebensfurcht, die vor allem Neuen zurückschreckt. Eine Furcht, die das Unbekannte immer zuerst als bedrohlich ansieht. Und es gibt diese Furcht vor dem Versagen und es gibt diese Furcht davor, einen ganz, ganz schlimmen Fehler zu machen. In Klammern, der ist gar nicht so schlimm. Da hat es halt bloß nicht so toll geklappt. Klammer zu. Ihr Lieben, alles das ist Verzagtheit. Und ihr Lieben, ich sage es nochmal, diese Verzagtheit kommt nicht von Gott. Niemals. Never ever. Diese Verzagtheit kommt nicht von Gott. Mehr sogar. Paulus redet hier von einem regelrechten Geist der Verzagtheit und der ist erst recht nicht und sowieso nicht und ganz prinzipiell auch gar nicht von Gott. Nein. Tief durchatmen. Ihr Lieben, wenn es mal immer nur um Origami-Schwäne ginge, ja, dann wäre das ja noch halbwegs einfach. Nein, es kann einen diese Verzagtheit auch befallen, wenn es darum geht, in Mathematik lineare Algebra zu lernen, wenn es darum geht, sich die französische Grammatik anzueignen, wenn es darum geht, einen Käse-Sahne-Kuchen nach Rezept zu backen oder eine Baiser-Torte, wo die Baiser richtig steif werden soll und nicht so eine Matsche zum Schluss sein soll, habe ich auch noch nie gemacht. Oder wenn es darum geht, die 123. Bewerbung loszuschicken, um einen Job zu bekommen. Oder wenn es darum geht, endlich mal den anstehenden gründlichen Hausputz zu Hause zu machen. Oder aufzuräumen, das Zimmer, wo es aussieht wie Kraut und Rüben. Oder wenn es darum geht, über die Zukunft der Gemeinde nachzudenken, wie die vitale Gemeinde im Jahr 2030 aussehen könnte. In allen diesen Situationen und Herausforderungen ist Verzagtheit und Furcht kein guter Ratgeber. Und es ist auch in keinster Weise hilfreich. Und es besteht auch überhaupt kein Grund für Verzagtheit oder Furcht. Warum? Weil die Zusage Gottes dem entgegensteht. Ich sage es nochmal, denn Gott hat uns den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Ja, das hat er. Deshalb das Zweite, uns ist Kraft gegeben. Kraft habe ich mal extra dick und fett gedruckt. Das große Problem der Verzagten ist ja, dass sie sagen, hey, tut mir leid, aber ich habe dafür einfach keine Kraft. Ich habe dafür keine Kraft. Ich bin viel zu schwach. Stimmt das? Kommt drauf an. Also, soweit ich das verstanden habe, braucht man für Origami-Schwäne zu falten gar nicht so doll viel Kraft. Und wisst ihr, meistens geht es auch gar nicht so sehr um körperliche Kraft. Und das ist nicht nur die Sache mit den Origami-Schwänen, die das betrifft. Es geht allermeistens um seelische Kraft. Es geht um Freude, Kraft, Mut und Zuversicht. Das ist es, was schlussendlich den Tatendrang und die Zuversicht ausmacht, wenn wir eine Sache anpacken. Es geht um die Kraft im Heiligen Geist, dass ich sage, ja Herr, weil ich weiß, dass du mir zur Seite stehst, deshalb packe ich das jetzt an. Das Gute ist, hier ist uns ganz generell und ganz grundsätzlich und wirklich ganz pauschal erstmal Kraft vom Herrn zugesprochen. Die Verheißung steht. Es gibt keinen Grund zu sagen, tut mir leid, dafür habe ich keine Kraft. Stimmt nicht. Die Kraft ist da. Drittens, uns ist die Liebe Gottes gegeben. So wie es in Römer 5, Vers 5 steht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich sage es nochmal. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das ist vollendete Gegenwart. Habt ihr das gemerkt? Das ist schon geschehen. Wenn du also wieder mal darum betest, Herr, schenk mir Liebe im Umgang mit diesem oder jenem schwierigen Menschen, der mir so total gegen den Strich geht und den ich gar nicht so gut leiden kann und mit dem ich so unendlich schwer klarkomme, kann ich dir nur sagen, dein Gebet ist längst erfüllt. Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Das Gute daran ist, du brauchst diesen anderen komischen Menschen gar nicht so sehr mit deiner eigenen Liebe zu lieben, sondern es geht tatsächlich um die Liebe Gottes. Diese Liebe Gottes ist längst ausgegossen in dein Herz, sie ist da. Durch den Heiligen Geist, der in deinem Leben Wohnung genommen hat. Viertens, Besonnenheit ist uns von Gott gegeben. Ihr Lieben, das ist wichtig. Das ist genauso wichtig wie die Sache mit der Kraft und mit der Liebe. Warum? Besonnenheit sorgt für die angemessene Dosierung sowohl von Kraft als auch von Liebe. Das ist nämlich wichtig. Zu viel Kraft ist schlecht, weil es einfach nur losballert und ganz viel kaputt machen kann. Ihr wisst schon, wo rohe Kräfte sinnlos walten und so weiter, ja? Zu viel Kraft ist nicht so gut. Zu wenig Kraft ist ebenfalls nicht gut, weil dann einfach nichts passiert. Da kommt nichts bei rum, wenn keine Kraft da ist. Das ist so ähnlich, als wenn du mit einer Bohrmaschine ein Loch in die Wand bohren willst. Ich hoffe, ihr habt das alle schon mal probiert. Als ich das meinen Töchtern beigebracht habe, habe ich richtig Spaß gehabt, weil es fängt ja schon damit an, dass die Bohrmaschine erstmal einigermaßen schwer ist, ja? So, die muss man richtig halten. Wenn man dann auf den Startknopf drückt, die modernen Bohrmaschinen haben alle so eine Anlassautomatik, die fängt ganz langsam an. Wenn ich den Schalter sofort volle Kanne durchziehe, dann geht die mit voller Energie los und dann machst du ein Riesenloch in die Wand. Oder der Bohrer wandert aus. Oder wenn du im Badezimmer in Fliesen reinbohren willst, dann machst du die ganze Fliese kaputt. Wie bohrt man richtig? Erstmal in Zeitlupe, ganz langsam, mit ganz wenig Kraft. Und dann später kommt die Power, dann gehst du weiter, dann geht das Loch in die Wand. So geht das. Ihr Lieben, ein zu viel an Liebe ist auch nicht gut, weil es erdrückt und vereinnahmt und erstickt und unselbstständig macht. Genauso ist ein zu wenig an Liebe auch schlecht, weil es dazu führt, dass wir emotional verhungern. Wenn die Liebe nicht bei uns ankommt, dann fühlen wir uns einfach nicht geliebt, dann fehlt uns Elementares im Leben. Zu wenig ist auch nicht gut. Ohne Liebe fühlen wir uns wertlos, wir fühlen uns nicht anerkannt, wir fühlen uns nicht geachtet, wir brauchen das. Und wisst ihr, die Besonnenheit sorgt auch für das rechte Timing, wie man so sagt. Dass es im richtigen Augenblick kommt. Es ist ja längst nicht immer gut, mit Vollgas unterwegs zu sein. Das ist nicht nur beim Löcherbohren mit der Bohrmaschine so. Beim Einparken in der Parklücke, da seid ihr tunlichst nicht so sehr auf Vollgas, oder? Ganz vorsichtig, ganz langsam. Wenn du aber auf der Autobahn überholen willst, dann musst du auch mal ein bisschen Gas geben, damit es vorwärts geht. Sonst reicht das nicht. Oder wann muss ich stillstehen und warten, also die Kraft sogar auf Null zurücksetzen? Auch dafür gibt es seine Zeit. Wann ist es Zeit, stille zu stehen und auf Gott zu hören und zu merken, was ist hier in dieser Situation eigentlich wichtig? Und wann ist es dran, im Namen Jesu weiterzugehen, vielleicht sogar mit 7-Meilen-Stiefeln und große Schritte zu machen, um richtig vorwärts zu kommen? Allen Widerständen zum Trotz. So wie die Gemeinde damals in der Apostelgeschichte gebetet hat, sieh nicht an auf ihr Drohen und auf ihre furchteinflößenden Maßnahmen, gib uns Freimut, uns zu deinem Wort zu bekennen. Tu du große Wunder unter uns. Ja. Und dann noch etwas ganz Wichtiges zum Schluss. Ich bin überzeugt, Kraft und Liebe sind Zwillingsgeschwister. Ich sage das mal so. Die treten immer gemeinsam auf, im besten Fall. Stellt euch mal die Kraft vor, die einfach nur losballert und lospowert, aber keine Liebe hat. Wie furchtbar ist das? Das ist dann wie die Schrotflinte, die einfach nur in der Landschaft rumballert. Überall Treffer verzeichnet, aber kein gutes Ziel erreicht. Genauso schlimm ist die Liebe auf der anderen Seite ohne Kraft. Stellt euch mal die schönste von Herzen kommende Liebe vor, ehrlichste Liebe, die aber bei den schönen, wohlformulierten, ich meine schon fast gesäuselten Lippenbekenntnissen bleibt. Aber es folgen keine Taten. Da sagt auch jeder zu Recht, bleib mir weg mit sowas. Tu was, steh zu deinen Überzeugungen, mach was. Lass den Worten Taten folgen, natürlich. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Amen.